Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen und Übersetzungen zu feiern. Denn dafür gibt es Anlass. Es ist äußerst beeindruckend und atemberaubend, wie glänzend die Übersetzungen in Deutschland bewerkstelligt werden. Komplett fremder und kompliziertester Werke aus unterschiedlichen Sprachen von verschiedenen Kontinenten und aus den unterschiedlichsten Zeitaltern. Wir werden jetzt heute Vormittag gemeinsam mit meinem Kollegen Burkhard Müller, ich bin Maike Albart, wir sind beide Jurymitglieder, eine Art Reise versuchen zu bewerkstelligen und werden uns bewegen vom China, wie es Frau Lüdi-Kong in der Reise in den Westen übertragen hat, in Richtung Persien und Syrien und auch Wien, wie es Holger Fock und Sabine Müller mit Enar bewältigen, in Richtung Norden und in die Vergangenheit mit Cervantes, der sich dann aber mit Frau Strien in Richtung Süden bewegt und nach Rom kommt. Und von dort werden wir dann einen Zwischenstopp im total hippiesken London einlegen mit Gregor Hans und seinem Will Self, bis wir dann im postrevolutionären ländlichen Gebieten landen in der Sowjetunion mit Gabriele Leupold. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass alle da sind und zur Anerkennung dieser ganzen Arbeit und auch Ihrer Präsenz hier bekommen Sie eine Urkunde überreicht vom Übersetzerzentrum. Vielen Dank. Burkhard Müller beginnt jetzt mit Eva Lüdi-Kong und der Reise in den Westen.
Ja, Eva Lüdi-Kong hat einen chinesischen Roman übersetzt. Sie sehen bereits am Durchmesser dieses Buches, was für eine gewaltige Arbeit das war. Frau Lüdi-Kong ist in der Schweiz geboren, hat Sinologie studiert und sie haben dann aber eine lange Zeit in China verbracht, klassische Kalligraphie und Literatur studiert, lange in Hangzhou gelebt, 25 Jahre insgesamt in China und sie arbeiten auch nicht nur als Übersetzerin, sondern auch als Dolmetscherin und überhaupt so als Vermittlerin zwischen den Kulturräumen. Wo ist heute Ihr Lebensschwerpunkt? In China oder im deutschsprachigen Raum?
Ja, also ich habe eigentlich den Lebensschwerpunkt gerade im letzten Jahr verlegt in die Schweiz wieder, versuche mich da wieder anzusiedeln. In die Laden und ich merke bis jetzt eigentlich, dass ich noch geistig immer noch ein bisschen in China bin, einen Blick von außen habe, auch durch dieses Buch. Man lebt da ja auch in den Büchern drin. Ja.
Ja. Die anderen Sprachen, die hier jetzt auf diesem Podium vertreten sind, das sind ja alles indoeuropäische Sprachen, die gewisse strukturelle Gemeinsamkeiten haben. Ich werde immer ganz ehrfürchtig, wenn ich höre, jemand übersetzt aus dem Chinesischen. Ich habe es beruflich auch mit Chinesen zu tun, die bei uns an der Uni in Chemnitz studieren. Und wie schwierig das ist, da eine Verständigung herzustellen. Auch schon allein die Phonologie. Wo würden Sie sagen, liegen die Schwierigkeiten bei der Übersetzung aus dem Chinesischen im Unterschied zu europäischen Sprachen?
Ja, ich denke, das ganz Grundlegende ist, dass man sich erstmal in das Denken reinfühlen, reinbegeben muss. Und das ist eigentlich auch das, was ich in den 25 Jahren von Anfang an auch versucht habe, wirklich da reinzugehen in diese Welt, mich ganz einzuleben und dann daraus wieder eigentlich die Inhalte, die da gedacht und gelebt werden, dann wieder auf Deutsch auszuformulieren. Und so erlebe ich das auch beim Übersetzen. Also das sind ja Sinngehalte, die vermittelt werden. Es sind Bilder, es sind Denkbilder, Vorstellungsbilder. Ich nehme die auf, formuliere die neu auf Deutsch und dann aber wieder natürlich möglichst exakt mit den Worten, die im Original vorhanden sind, soweit es möglich ist.
Geht das überhaupt? Also gibt es da nicht auch sprachliche Differenzen? Sachen, die zum Beispiel haben die Chinesen eine vollkommen andere Grammatik, soviel ich weiß. Ja? Ja. Kommen daher auch Schwierigkeiten?
Da kommen natürlich auch Schwierigkeiten. Das Chinesische ist eine Sprache, das ist ganz, die Grammatik ist ganz offen. Da wird oft wird sogar das Subjekt nicht genannt. Es werden keine Zeitbezüge genannt, Einzahl, Mehrzahl werden nicht genannt. Oft kann man auch nicht sagen, ist es ein Verb, ist es ein Adjektiv, ist es ein Substantiv. Also man muss da, wie soll ich sagen, man könnte jetzt sagen, ganz schön viel erfinden, aber im Grunde kann man das schon alles herauslesen aus dem Kontext.
Was für ein Buch ist es denn, das Sie übersetzt haben? Es ist dick und es ist gelb und es heißt Die Reise in den Westen, aber es steht kein Autor vorne drauf, was ja merkwürdig ist.
Ja, es ist Die Reise in den Westen, also das muss man vielleicht auch immer dazu sagen, das ist eine Reise, eine Pilgerreise von China nach Indien. Das geht zurück auf eine Reise eines chinesischen Pilgermönchs, die tatsächlich stattgefunden hat und im 7. Jahrhundert. Und diese Geschichte, das war eine spektakuläre Reise, die dann über Jahrhunderte hinweg, eigentlich 9 Jahrhunderte lang, immer wieder erzählt worden sind. Und immer wieder haben Erzähler einfach ihre Fantasien, ihre Gesellschaftskritik, ihre Legenden und ihr Schatz an Mythen und auch geistigen Gehalt da reingebracht. Und so hat sich eigentlich ein immenser Kosmos darum gebildet. Und diese Reise, das wird dann zu einer Reise von 4 Pilgernden, die unterwegs alle möglichen Dämonen bekämpfen müssen. Und ihr Ziel ist der Seelenberg im Westhimmel, wo Buddha wohnt, wie man sich manchmal, also früher auch in Indien vorgestellt hat, ist das Reich Buddhas. Und da führt dann eben die Reise hin. Also man merkt schon an den Namen wie Seelenberg, da ist ganz viel Allegorisches drin. Und letztlich ist dann das Ganze auch eine Allegorie auf den menschlichen Geist, eine Entwicklung hin zur Erlösung des Geistes oder Befreiung des Geistes. So.
Wer nur das erfährt, der hätte aber einen ganz wesentlichen Aspekt dieses Buchs noch nicht, nämlich da sind richtige Kämpfe und Slapstick-Motive und so weiter drin. Wie vereinen sich diese philosophischen und diese, sagen wir, Action-Motive? Was für einen Stil hat dieses Buch überhaupt?
Ja, ich glaube, das macht auch den Reiz dieses Buches aus. Also, dass da ganz konkret all diese Dämonen beschrieben werden, Räuber und wie die bekämpft werden, die ganzen Kampfszenen. Es geht da unglaublich menschlich zu, viele Zwischentöne werden auch geschildert und eben, dass es nicht nur eine spannende Abenteuergeschichte ist, sondern eben zwei Bezüge hat. Dadurch hat dieses Buch auch eigentlich zwei Rezeptionstraditionen. Die eine ist die volkstümliche, wo man sich wirklich ergötzt an diesen spannenden, wilden Geschichten, und das andere ist diese eher spirituelle Tradition.
Dieses Buch ist in seiner Form, wie sie heute vorliegt, ungefähr 400 Jahre alt. Auch wir haben ein Buch aus dem 17. Jahrhundert, das war der Simplicissimus. Bei dem hat man vor einiger Zeit festgestellt, versteht heute kein Mensch mehr, muss in ein neues Deutsch übersetzt werden. Gibt es bei der chinesischen Sprache ähnliche Differenzen zwischen der Zeit von um 1600 rum und heute? Und was bedeutet das für eine Übersetzerin?
Ja, es gibt natürlich Unterschiede. Im Original selbst gibt es eigentlich zwei Sprachebenen. Das war die eher nahe an der gesprochenen Sprache des 16. Jahrhunderts war, und dann die Ebene der klassischen Schriftsprache, was dann so in Gedichten, Briefen und so weiter vorkommt. Und ich habe dann die Ebene der eher gesprochenen Sprache habe ich eigentlich herangeholt in ein normales Deutsch, und für die andere Sprache habe ich eher so ein bisschen eine gestelzte Form gewählt.
Also es gibt praktisch zwei Register der Sprache in diesem Buch. Ja?
Könnte man so sagen, ja.
Was mich besonders interessiert, sind die eingestreuten Gedichte.
Ja.
Es ist ja immer sehr schwer, sich vorzustellen, was in einer anderen Sprache ein Gedicht ausmacht. Zum Beispiel im Deutschen Reim und Akzent. Zum Beispiel in der klassischen lateinischen Lyrik, das würden wir gar nicht mehr als Lyriker kennen, regelmäßige Wiederkehr von kurzen und langen Silben. Wie funktioniert ein chinesisches Gedicht? Und was macht man aus dem im Deutschen?
Ja, ein chinesisches Gedicht hat eine klare Metrik, hat normalerweise einen Reim. Es gibt unterschiedliche, es gibt auch welche, die keinen Reim haben. Aber so das klassische Gedicht besteht aus, sagen wir, fünf Schriftzeichen. Das macht fünf Sprachsilben pro Zeile. Oder auch sieben Sprachsilben pro Zeile. Die Schwierigkeit beim Übersetzen ist die, dass, sagen wir, schon bereits in fünf, vor allem dann in sieben Sprachsilben, sieben Schriftzeichen, da ist so viel an Sinngehalt drin, dass man das im Deutschen unmöglich auf eine Gedichtzeile kriegt. Also ich habe dann sieben Sprachsilben, sieben Zeichen. Im Chinesischen habe ich aufgeteilt in zwei deutsche Zeilen. Und da kriegt man dann auch den Reim und den Inhalt relativ gut rein.
Okay. Das war die Reise in den Westen in einem schönen kaisergelben Umschlag und gut zu lesen. Also nicht so kompliziert, wie Sie es jetzt angehört haben mag. In China ist das auch den Kindern noch bekannt.
Ja. Vielen Dank. Ich darf Ihnen Holger Fock und Sabine Müller vorstellen, ein übersetzendes Ehepaar, die schon seit einer Weile mit Matthias Enar zusammenarbeiten und seine Übersetzer sind. Gestern Abend haben wir bei der Eröffnung eine sehr eindrucksvolle Rede von ihm gehört und auch eine sehr schöne Laudatio. Und da wurde diese Atmosphäre dieses Romans sehr gegenwärtig, weil es ja um das Zusammenspiel von orientalischem und dem, was wir als Okzident oder abendländisches Denken auch verstehen, vermittelt. Und ich habe mir überlegt, wie wohl der erste Eindruck bei Ihnen gewesen sein muss, als Sie dieses Buch in der Hand hatten. War Ihnen gleich klar, Frau Müller, dass Sie das auch übersetzen wollen von Matthias Enar? Oder haben Sie auch die Schwierigkeiten bemerkt, die ja durch diese kulturelle Komplexität und Vielfältigkeit doch sehr sofort spürbar sind?
Natürlich haben wir gleich die Schwierigkeiten bemerkt. Wir haben ja schon mehr Enar übersetzt und wissen dann eigentlich auch, was uns erwartet. Es ist ein sehr belesener Autor und sein Thema ist eigentlich auch immer das Wissen oder die Reflexion des kulturellen Kontextes, in dem man steht. Und da kommt einfach sehr viel Wissen mit hinein. Dann ist natürlich, wenn man das Buch aufschlägt und anfängt zu lesen, ganz klar, es ist eine Geschichte von einem Mann, der eine schlechte Diagnose bekommt. Oh, Entschuldigung. Die Geschichte eines Musikwissenschaftlers, der eine schlechte Diagnose bekommen hat, eine schlaflose Nacht verbringt und in eine Art Gedankenstrom fällt, der immer schneller wird, immer galoppierender. Er sucht eigentlich Trost im Schlaf, denkt an seine große Liebe, Sarah, die ihm fehlt, die ihm ganz weit weggekommen ist, nämlich ganz weit in den Osten, inzwischen in Sarawak. Ja, und resümiert eigentlich diese Liebesgeschichte als eine Geschichte des gemeinsamen Erlebens
anderer Kulturen.
Andere Kulturen, ja.
Als Sie das sich damit befasst haben, kannten Sie den Kulturraum? Hatten Sie Erfahrungen überhaupt mit Syrien, mit Aleppo, mit Damaskus, mit dem Iran? Oder mussten Sie sich das alles erarbeiten? Herr Fock.
Teils, teils. Also wir übersetzen ja Matthias Enar seit 2008, seit Zone, und kennen seine Geschichte und kennen auch Geschichten von ihm. Und wir wussten auch schon, worüber er schreibt, weil er hat dieses Buch ja angefangen zu schreiben mit einem DAAD-Stipendium in Berlin und ist häufig hin und her gereist zwischen Berlin und Wien, wo dieser Musikwissenschaftler Franz Ritter, der die Hauptfigur in dem Buch ist, lebt. Und wir wussten so ein bisschen, worum es geht und was er schreibt. Und aus Zone kannten wir auch natürlich schon die Art und Weise, wie er mit solchen Themen umgeht. Also man kann nur ganz primitiv sagen, er kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Er erzählt einfach eine Geschichte nach der anderen, aus einer ergibt sich die nächste. Und dieses Erzählprinzip kannten wir eigentlich relativ gut. Was uns dann doch überrascht hat oder was uns am Anfang auch Angst gemacht hat, war, dass es ja zwei Dinge in einem Sinn. Es ist irgendwie eine Habilarbeit eines Orientalisten verkleidet in Romanform und es ist ein Roman, der gleichzeitig das Wissen eines Orientalisten ausbreitet. Und das ist schon enorm. Und natürlich war es dann so, in der konkreten Arbeit war es unglaublich rechercheintensiv. Also.
Denn ich stelle mir vor, das ist ja auch musikwissenschaftlich hochkomplex, dass Sie sich da in ganz unterschiedliche Themengebiete einarbeiten mussten und diese ganze Orientalistentradition, und zwar sowohl die französische als auch die deutsche, wahrnehmen mussten oder sich zumindest kundig machen mussten. Denn man kann es ja nicht so frei von der Leber weg übersetzen, sondern greift vielleicht auch auf andere Texte zurück. Haben Sie dann Tage in Bibliotheken verbracht und sich erstmal eingearbeitet in diesen Orientalismuskomplex? Oder sind Sie da doch sehr in den französischen Originaltext gegangen und haben sich Matthias Henard direkt anvertraut?
Wir haben und also wir sind eigentlich am französischen Originaltext vorgegangen, das muss man ganz klar sagen. Es ist auch so, es wird jetzt immer so dargestellt, es ist unheimlich viel Wissen da hineingearbeitet und wenn man recherchiert, braucht man unendlich lange, weil man ganz viele interessante Details entdeckt, die überhaupt nicht im Roman eigentlich erwähnt werden, die so den Untergrund bilden. Aber wenn man den Text selber anguckt, ist es ein Gedankenstrom und das Faszinierende an der Art, wie Matthias schreibt, ist, wie sich die Dinge verbinden. Das heißt, er kommt nicht nur vom Hölzchen auf Stöckchen, sondern es ist ein Gedankenstrom, der ganz verschiedene Autoren, Ideen, Musiken plötzlich miteinander verbindet. Und das wird dann eigentlich, das sind auch Schlaglichter. Diese Schlaglichter muss man dann beim Übersetzen nacharbeitend für sich selber beleuchten, um den Zusammenhang zu erkennen. Aber ich glaube, für den Leser ist das dann eigentlich nicht mehr relevant, sondern für den Leser kommt es dann darauf an, dass er getragen wird von dem Erzählstrom und der ist einfach viel komplexer wie das Ausbreiten dieses Wissens. Denn der Mann liegt im Bett, der guckt auf seinen Wecker, der guckt auf seinen Nachttisch, der guckt auf sein Bücherregal, steht auf, kocht Tee, hört Musik nebenher und überall fällt ihm ein, also da hat er eine Reminiszenz an Damaskus, dort erinnert er sich an Istanbul, also die Stillagen sind dann auch ganz verschieden, das Verknüpfen ist eigentlich das sehr Schwere.
Die Register, und er hat ja dann auch immer einen ganz präzisen Blick auf Gegenstände, zum Beispiel die Musikinstrumente, die bei ihm dort im Zimmer stehen, sein Morgenmantel, das erinnert ihn dann wieder an die Zeit in diesen Ländern, in denen er sich aufgehalten hat. Dann gibt es Momente, in denen er plötzlich von Fieber ergriffen wird. Da hat man ja auch den Eindruck, dass diese physische Situation ihn sehr stark drängt. Wie ist das denn überhaupt? Haben Sie da eine Entwicklung bemerkt? Sie haben jetzt so ein bisschen dieses Partiturhafte des Textes ja herausgearbeitet. Aber gibt es in dem seelischen Zustand, wie wir dem Helden am Anfang begegnen, im Vergleich zum Schluss, zu seiner Situation gegen Ende des Buches, da so eine Art Entwicklung, die sich auch sprachlich niederschlägt?
Bis zum Schluss eigentlich nicht. Am Schluss ändert sich natürlich was dadurch, dass er von Sarah eine Nachricht erhält, die ihm sozusagen ein Liebesversprechen beinhaltet. Nämlich sie will zurückkommen und kann sich ein Zusammenleben mit ihm vorstellen, was 15 Jahre lang völlig fern aller Gedanken war.
Weil er sich aber auch nie getraut hat, muss man dazu sagen. Also man kann diesen Roman auch als so eine Deklaration eines Romantikers lesen.
Es ist einerseits, dass er sich nicht getraut und andererseits auch sie, die sich nicht klar öffnet. Also es ist ja, in dem Roman spiegeln sich ja unglaublich viele Dinge. In dem Verhältnis von Franz Ritter zu Sarah spiegelt sich die Liebesbeziehung von Balzac zu Hanschka. 15 Jahre zusammen, ohne zu heiraten und 4 Monate, bevor der arme Balzac stirbt, heiratet sie ihn endlich. Also das sind so Dinge, die sozusagen die Grobstruktur des Romans festklopfen. Und viele solche Dinge sind im Roman enthalten, die jetzt nicht unbedingt wichtig sind für den Leser. Das muss man nicht wissen, aber man hat es sofort im Kopf, wenn man halt liest, was da passiert. Und dann wird auch diese Liebesbeziehung klar. Und das hat man dann auch beim Übersetzen schon von vornherein im Kopf. Also man weiß natürlich, wie das ausgeht und was da dahinter steckt. Aber während dieser 8,5 Stunden des Buches ist es ja so, er leidet an Schlaflosigkeit. Er kann in dieser Nacht nicht schlafen. Und er hat an dem Tag nicht nur die Nachricht bekommen, dass er an einer möglicherweise tödlichen Krankheit leidet oder an einer schlimmen Krankheit, sondern er hat auch von Sarah ein Exzerpt aus einer Wissenschaftszeitschrift bekommen mit einem Aufsatz, den sie ihm geschickt hat. Und dieser Aufsatz, der wühlt ihn auch sehr, sehr stark auf. Also das ist eigentlich das Movens in dem ganzen Buch. Das kommt er immer wieder drauf zurück, auf diesen Aufsatz, so alle paar Dutzend Seiten.
Das ist auch fast eine musikalische Vorgehensweise, so etwas ja. Leitmotivisches schwingt damit genau. Überhaupt. Hat diese Prosa, man verfällt ja auch ähnlich, wie dieser Mann im Fiebertraum steckt als Leser, etwas sehr Meanderndes und hat dieses Fiebrige, das transportiert sich. Und auch durch die Syntax, wie Sie sie im Deutschen nachgearbeitet haben, da möchte ich nochmal nach der Mikroebene fragen. Gerade jetzt im Vergleich auch zum Französischen. Welches sind da die Herausforderungen, die man bewältigen muss, Frau Müller?
Ja, also dieser Franz Ritter ist eigentlich mit seinem Wissen und seinem Resümee auch auf der Flucht. Das heißt, er flieht in seine Erinnerung, in der Erinnerung in sein Wissen. Dann gibt es aber Brüche, also es gibt diese ganz einfachen Brüche in die Realität, dass er im Bett liegt und irgendwas anguckt oder so. Und es gibt ein latentes inneres Weiterdenken, das dazu führt, dass er manchmal Sätze formuliert, die ganz, ganz nah an ihm sind, viel näher wie alles, was er zum Beispiel referiert, was er erlebt hat. Und das fand ich sehr schwierig. Es gibt so einen Moment, diesen Inhalten, die er da formuliert, ganz kurze Sachen, den weicht er aus und kommt dann wieder auf das Wissen. Also das geht dann ganz tief und das ist so ein Moment des Schweigens in dem Buch. Das ist unheimlich wichtig, finde ich, damit die Person sich nicht verliert in einfach einer Figur, die jetzt immer Wissen referiert oder so irgendwas oder erzählt von sich. Und da wird eigentlich dieser Franz Ritter greifbar. Und das ist das, was eigentlich sehr schwierig ist, diesen Moment also zu erkennen. Also erkennen tut man, aber diesen Moment dann auch sprachlich so zu gestalten, dass er sichtbar wird.
Auf der Mikroebene ist es natürlich ein ganz großes Problem, ist, dass die französische Grammatik und die deutsche Grammatik konträr zueinander laufen. Das hat zwei Gründe. Die französische Grammatik hat ein sehr festgelegtes Schema der Abfolge von Subjekt, Prädikat, Objekt. Da dagegen zu verstoßen, kann man natürlich, Proust macht das beispielhaft viel, bedeutet aber immer was. Das kommt bei Matthias jetzt nicht so häufig vor, aber Matthias macht das Zweite, nämlich das französische Prinzip ist, dass man Sätze beliebig schachteln kann durch grammatikalische Tricks. Der Haupttrick ist die Verwendung von Partizipialkonstruktionen. Macht der Franzose viel lieber wie Relativsätze. Und dadurch kann er natürlich einen Satz endlos machen, wie in Zone, 500 Seiten ein Satz. Das ist jetzt hier Gott sei Dank nicht der Fall, aber auch hier gibt es sehr, sehr lange Sätze. Und jetzt ist es so, dass der Franzose das Prinzip hat, dass er das Wichtigste gerne an den Anfang stellt und der Deutsche hat das Prinzip, dass er das Wichtigste gerne am Ende sagt. Was zur Folge hat, dass wir häufig diese Sätze komplett umdrehen müssen. Das ist die eine Schwierigkeit, weil das hat natürlich Folgen für die ganze Architektur von Sätzen. Also wir bauen dann diese langen Sätze manchmal komplett neu, aus allen syntagmatischen Einheiten neu auf. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess, also braucht auch immer mehrfach mehrere Versionen. Und das Zweite ist, was Sabine auch gesagt hat, da ist so eine suggestive Kraft drin. Und das ist ja das, womit der Autor den Leser in das Buch reinholt, womit er ihn begeistern kann, weil ansonsten wäre es eine sehr trockene Lektüre. Also er spielt mit dieser suggestiven Kraft der Sprache und mit dem Sprachrhythmus und das ist nur was ich kann das eigentlich gar nicht richtig erklären. Es ist unglaublich schwierig, im Deutschen wiederum eine Sprachstruktur hinzukriegen, die den Leser reinzieht, die diese suggestive Kraft auch auf den Leser ausübt. Also womit wir uns behelfen, ist laut lesen, Französisch laut lesen, danach den deutschen Satz laut lesen, diktieren oder Ähnliches. Dann merkt man schon, wie was läuft oder nicht läuft. Und wenn es nicht läuft, wenn man selber stolpert beim Lesen, dann ist immer was falsch im Satz. Leider merkt man manchmal auch noch später, wenn jemand anders liest, ein Schauspieler, wo der stolpert, da hat dann auch nochmal was nicht ganz gestimmt im Satz.
Aber da erkennt man, dass der Vorteil darin auch besteht, als Ehepaar zu übersetzen und dass sie da dann auch besondere Möglichkeiten haben, sich mit dieser Eigenart der Syntax und dieses Suggestiven auseinanderzusetzen. Wir gehen jetzt über zu Cervantes und dem besonderen Satzbau, der in diesem Werk herrscht, das Frau Strien übersetzt hat ins Deutsche.
Ja, Frau Strien, Sie übersetzen aus dem Spanischen und haben dabei vor allen Dingen sich auf die Lyrik konzentriert. Also Sie haben Anthologien spanischer, lateinamerikanischer Lyrik rausgegeben und nun haben Sie sich an ein Werk gemacht, das 400 Jahre alt ist, so ähnlich wie die Reise in den Westen, von einem außerordentlich bekannten Autor, aber mit einem Werk, das hierzulande so gut wie keiner kennt. Könnten Sie was zu diesem Buch sagen?
Ja, das betrifft nicht nur hierzulande, das ist überhaupt oft verkannt worden. Ich würde sagen, das liegt daran, dass Cervantes... Cervantes hat dieses Werk selbst als sein Hauptwerk und die Krönung seines Schaffens angesehen, aber er hat es 3 Tage vor seinem Tod erst fertiggestellt und hatte auch keine Zeit mehr hinterher die Veröffentlichung zu überwachen, und er hat es auch zu einer sehr schwierigen Zeit geschrieben. Es sind jetzt mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Also erstmal die Rezeption in Deutschland, da wissen wir, dass sozusagen in der Romantik der Quixote in den Vordergrund gerückt worden ist wegen der Übersetzung Tieck's, und die haben vor allem natürlich ein Interesse gehabt, diesen idealistischen Blick auf den Roman zu blicken. Die Tochter von Tieck hat den Roman auch übersetzt, und da hat Tieck das Vorwort geschrieben und gesagt, dass das Spanische eigentlich nicht adäquat ins Deutsche zu übersetzen ist, was in diesem Roman nicht geht. Aber er hat es ja beim Quixote gemacht, da sieht man also den Unterschied. Er hat da versucht, aus dem Spanischen Sachen sich inspirieren zu lassen für das Deutsche.
Ja.
Und die Romantik hat auch nicht verstanden, die Hauptfiguren, die eigentlich für die Poetik dieses Romans stehen. Also der Roman wird ja in einer schwierigen Zeit geschrieben, zu der Gegenreformation, Anfang der Neuzeit, ist eine Zeit der Umbrüche, wo eigentlich alles Wissen ins Wanken gerät. Wir haben die Religionskriege, wir haben neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse, wir haben auch in der Literatur das Problem, dass vor allem der Roman, und das hier ist ein Roman, also der Lüge bezichtigt wird. Und ihm geht es darum, mit diesem Roman den Roman auf die Ebene der hohen Dichtung zu heben.
Ja. Was wir vielleicht noch nachtragen sollten, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist der Titel dieses Buches.
Ja.
Die Irrfahrten von Perseles und Sigismunda. Worum geht es in diesem Buch?
Ja, es geht eben, also da sieht man ja schon dran, deswegen haben wir den Titel auch so genommen, dass es in der Motivtradition der großen Irr- und Ausfahrten der antiken Epen steht, also der Argonautensage, der Odyssee. Er schreibt es aber in Form von Romanen und eben nicht in dieser epischen Form. Er gibt dem Ganzen auch eine neue Form. Also er gibt dem Ganzen eine sehr kunstvolle Form. Das ist inspiriert durch einen spätantiken Roman. Der beginnt in Medias Res und der beginnt im äußersten Norden Europas. Es ist damals eigentlich die unbekannteste Gegend der ganzen Welt. Das ist eine insulare Welt, wo man eigentlich sehr wenig drüber weiß, weniger als über die neue Welt. Das spielt auch ein bisschen hier eine Rolle mit. Er bestückt dann diese nördliche Welt mit Dingen, die man aus Amerika kennt, also die primitiven Völker, die da leben. Das sind 2 Königskinder, die sich getarnt als Geschwisterpaar, weil sie ihre Liebe nicht ausleben können, auf einen Pilgerweg machen. Man fragt sich allerdings, ob das wirklich nur um die Pilgerschaft geht oder ob es darum geht, ihre Liebe zu retten. Und das Thema dieses Romans ist, glaube ich, auch die Liebe, und zwar unter dem Motto der Toleranz. gerade in einer Zeit, wo die Toleranz nicht groß geschrieben wird, wo es diese Zwistigkeiten gibt. Und es geht auch um Toleranz zwischen Religionen, aber auch zwischen Mann und Frau, zwischen Gott und Mensch, zwischen Herrscher und Volk, zwischen Mann und Frau auch.
Ja. Ja, das Prinz und Prinzessin von Thule und Frieslandia, ja. Eine ganz entlegene Nation, also ungefähr so wie hier gelegen, ja, für die Spanier ganz unbekannt. Das ist der zweite Pilgerroman, den wir heute haben, denn auch in China wird gepilgert. Es ist merkwürdig, dass die andere Hauptfigur beim Cervantes, also der arme, der irrende Ritter, der damals eigentlich schon eine ganz altertümliche Figur ist, der scheint uns heute noch aktuell. Wie steht das mit den Pilgern? Kommen die heute noch aktuell an?
Ja, ich glaube, dass da ein Riesenproblem drin besteht und das ist immer ein Missverständnis gewesen, weil das eigentlich gar nicht ein Pilgerroman ist, denn das spanische Wort für Pilger ist Peregrino und das steht eigentlich als poetologisches Konzept für diesen Roman. Und der Roman will Neuartigkeit, eine neue Form bringen. Er will auch in die Zukunft blicken. Und Peregrino heißt im Spanischen nicht nur Pilger, sondern es heißt auch fremdartig, neuartig, modern. Und es gibt eine Art Alter Ego in diesem Roman. Das ist der Peregrino Español. Der ist aber ein Autor, Peregrino, ein fremdartiger, neuartiger, moderner Autor, der eine Historia Peregrina schreibt, eine fremdartige Geschichte. Und die ist so ein bisschen parallel aufgebaut wie dieses hier. Ja, auch so kunstfertig wie dieses Buch. Denn hier sind die Puzzleteile, das ist ein komplizierter Aufbau, ergänzen sich aber zu einem Gesamtkunstwerk, was sehr genau, also ist ein sehr passendes Puzzleteil. Und das Thema der Liebe wird auf verschiedener Ebene vollkommen durchdiskutiert und dekliniert. Und das ergänzt sich, also wie so ein Puzzlespiel. Ja. Und es gibt noch eine Sache, die ganz programmatisch ist, und das hat beides Tieck übrigens nicht verstanden, es ist das Museum der Zukunft. Hier wird die Zeitachse umgedreht. Zu der Zeit von Cervantes hat man die Wahrheit ja beglaubigt mit Zitaten aus der Antike oder mit großem Wissen Philosophen. Man hat sich nicht die Welt angeguckt, man hat sich nicht getraut, in die Zukunft zu gucken. Aber jetzt ist die Zeit, wo dieses Wissen verloren geht und die Zukunft in den Blick kommt. Und das versucht er mit diesem Roman.
Ja. Sie haben es bereits erwähnt, dieses Buch wurde schon öfters übersetzt, insgesamt 9 Mal habe ich herausgefunden. Das letzte Mal vor ungefähr 50 Jahren. Warum haben Sie sich jetzt an das Projekt einer neuen Übersetzung gemacht?
Ja, ich glaube, dass das Missverständnis dieses Buches zum Teil auch daran liegt, das ist ein sehr komplizierter Aufbau und wenn dann die Sprache auch noch holprig ist, dann wird es natürlich schwierig, das zu lesen und ich glaube, da tut man Cervantes keinen Gefallen mit. Der hat nämlich eine sehr kunstvolle, aber sehr geschmeidige Sprache benutzt und ich fand, das war hier das Wichtigste.
Ja, also was mir vor allen Dingen imponiert hat daran, das ist, wie Sie eine sehr komplizierte Syntax so umsetzen, dass die Sätze zwar lang bleiben, aber verständlich. Also das scheint mir eine Herausforderung, die Sie in besonderer Weise gefordert hat.
Ja, da haben Sie eigentlich recht. Ich musste mir das überlegen, wie ich das mache. Aber andererseits brauchte ich mich nur Cervantes anzuvertrauen, weil die Sätze sind sehr harmonisch gebaut. Die sind entweder kontrapunktisch oder parallel gebaut. Sie arbeiten sehr viel mit Stabreimen. Und ich habe mir natürlich schon ein paar Tricks auch überlegt. Aber zum Beispiel der eben angesprochene Grimmelshausen hat mir da nur ein ganz bisschen geholfen. Ich wollte nicht sehr historisierend schreiben. Der hat ja so schöne Sachen, die man für Cervantes benutzen könnte, zum Beispiel Schubsack für Hosentasche oder so. Aber so ausgefallene Wörter, damit konnte ich nicht arbeiten. Ich musste eine sehr gleichmäßige, sehr rhythmisierte Sprache benutzen mit vielen Bildern. Und dafür habe ich mir halt ein paar Sachen überlegt, wie ich das mache.
Ja, also zum Beispiel schreiben Sie nicht, jemand wirbt um eine Frau, sondern er buhlt um eine Frau. Was hat hier buhlen, was dem Verben fehlt?
Ja, ich habe ja auch schon mal Verben geschrieben.
Ja, aber natürlich.
Ja, aber zum Beispiel, es gibt ja manche Figuren, denen es vielleicht auch nicht ganz adäquat ist, um zu werben um eine hochstehende Dame. Obwohl Cervantes natürlich dafür plädiert, dass die Liebe auch das Zepter mit dem Hürdenstab verbindet. Aber das muss dann auch adäquat sein. Und ja, das sind natürlich so kleine Zeichen, die ich gesetzt habe. Ich habe mir auch ein paar Sachen bei Grimmelshausen abgeguckt. Ich habe auch einmal einen Einsiedel eingeschmuggelt zum Beispiel. Oder ich habe schon mal Historie genommen. Oder ich habe schon mal Ob genommen. Und ich habe ein paar Verben auch genommen. Aber ansonsten wollte ich nicht zu historisierend sein, weil ich glaube, wichtiger war diese Art der Sprache.
Ja, das ist ja auch der Vorzug einer Übersetzung. Ein Buch, das 400 Jahre alt ist, wird vielleicht allmählich für die Spanier schwierig, aber die deutsche Übersetzung kann ja hier aktualisierend verfahren, sodass die eigentlichen Verständnisschwierigkeiten geringer werden.
Ja, so kann man das sagen, obwohl das Spanische aus der Zeit nicht so weit entfernt ist vom Spanischen wie der Grimmelshausen von uns. Aber ich glaube, dass man dem Buch auch gerecht werden muss. Und wenn man heute ein Buch liest von vor 400 Jahren, liest man es ja ganz anders als vor 400 Jahren. Und ich fand eigentlich, ich muss versuchen, Cervantes Stil wiederzugeben. So wie ich ihn gesehen habe oder wie er ihn auch oft beschreibt. Er ist überhaupt nicht manieristisch.
Ja, das war also die Irrfahrten von Perseles und Sigismunda, das, ja, was Cervantes selber als sein Hauptwerk gesehen hat und was wir jetzt in einer neuen deutschen Fassung erleben dürfen.
Von Spanien bzw. der Reise aus diesem hohen Norden Richtung Süden machen wir jetzt einen Sprung nach London. Gregor Hens hat Will Self übersetzt, Shark. Es ist nicht das erste Buch von Will Self, das er übersetzt. Überhaupt ist er als habilitierter Sprachwissenschaftler ein großer Experte für alle möglichen Bauformen des Sprechens und des Schreibens. Wir haben ja schon gehört von Holger Fock und Sabine Müller, dass es auch immer sehr viel mit Konstruktion zu tun hat. Aber bevor wir in diese Sprachdetails einsteigen, die bei Will Self ganz zentral sind, denn es ist eine unfassbare Arbeit, auch mit Alliterationen und mit allen möglichen Formen. Ein Wort zu dem Autor Will Self. Ich erinnere mich nämlich, meine Damen und Herren, an Will Self vor 20 Jahren. Da habe ich ihn mit einer Jeansjacke bekleidet bei minus 20 Grad in Berlin kennengelernt und er ging stoisch durch den Park und hat überhaupt sehr viele Wege zu Fuß zurückgelegt. Wie war Ihr erster Eindruck von Will Self und wie sind Sie ihm begegnet?
Ich glaube, er hat auch immer dieselbe Jeansjacke. Und er ist auch immer noch ein großer Wanderer, vor allem ein Städte-Erwanderer. Er geht sehr gerne durch Städte, besonders natürlich durch London, dass er also bis in jede letzte Ecke kennt. Und zwar nicht nur synchronisch, sondern auch diachronisch. Das heißt, er kennt auch den Zustand jeder Ecke in London zu jeder Zeit, zumindest im 20. Jahrhundert. Das ist sehr erstaunlich. Ich habe also auch Zeit mit ihm auf Spaziergängen verbracht in London. Er hat mir auch Orte gezeigt, die in diesem Buch vorkommen. Auch Häuser, das ist alles, das gibt es alles. Und dann steht man an der Straßenecke mit ihm und er fängt an zu erzählen und er sagt dann, ja, vor 30 Jahren war das Haus weiß und vor 50 Jahren war es bräunlich und er ist ein Stadtarchäologe.
Ja, er ist auch jemand, der dann es fertig bringt, vom Flughafen zu Fuß in die Stadt zu gehen und sich auch diese ganzen Brachen anzuschauen. Und auch das schlägt sich sehr stark nieder auf sein Schreiben. Es ist eine Art von Erkundung dieser Bruchstücke. Und im Grunde reproduziert er das auch auf der Ebene des Erzählens.
Er nennt das Psychogeographie.
Psychogeographie, ja, ah, ja.
Das ist
ein wunderbarer
die Methode,
Begriff.
Die dahinter steht.
Ja, vielleicht können Sie uns das ein bisschen versuchen zu veranschaulichen, wie man das dann an den Sätzen und auch an der Erzählweise merkt. Wir haben es jetzt hier mit einem ziemlich durchgeknallten Psychoroman oder auch Antipsychiatrieroman oder vielleicht auch Antikriegsroman zu tun.
Ja, also es ist... Ich glaube, was seine Schreibweise mit dieser Wanderlust verbindet, ist, dass er dahin geht, wohin ihn seine Schritte führen. Es gibt eine Kernsituation in diesem Buch, das spielt in den 70er Jahren, 1970er Jahren in London, in einer antipsychiatrischen Kommune, die ein junger Psychiater mit seinem Freund gegründet hat. Und also Antipsychiatrie in dieser Zeit war eigentlich schon ein bisschen passé. Es war eigentlich ein Phänomen der 60er Jahre. Ronald D. Lang spielt da eine wichtige Rolle. Und diese jungen Ärzte gründen eine Kommune, weil sie sagen, dass ihnen Lang nicht radikal genug ist. Das muss man sich mal vorstellen. Die Antipsychiatrie, also die Grundvoraussetzung dieser Bewegung, die Grundidee war, dass eigentlich die Verrückten die Normalen sind und die Normalen die Verrückten. Und dass man die Verrückten nicht therapieren soll, sondern mit ihnen leben, unter einem Dach am besten. Und wenn man therapiert, dann höchstens mit ein bisschen LSD. Und aus dieser Kernsituation entwickelt er das Buch.
Und das ist auch etwas, dieser Prozess dieses psychischen Zerfransens, was die Sprache immer wieder ansteckt. Denn das Buch hat überhaupt keine Absätze. Es ist eigentlich, obwohl man sehr genau unterscheiden kann, wer spricht, wenn man aufpasst, eine Art Textur insgesamt. Also man geht durch die Psyche dieser Figuren hindurch, dann landet man plötzlich ganz woanders, dann lernt man deren Sprachgewohnheiten kennen, dann ist man plötzlich in der Vergangenheit. Und ich habe mir dann nach einer Weile angewöhnt, mir auch die Namen der Figuren an den Rand immer zu schreiben, um nicht zu verpassen, wenn plötzlich wieder jemand anders an der Reihe ist. Und außerdem kommen noch ganz viele Popsongs hinzu. Ja. Es kommen irgendwelche idiomatischen Redewendungen hinzu, für die sie ja auch Entsprechungen finden. Das muss doch auch für den Übersetzer eine unglaublich Überwältigungstaktik gewesen sein, die dieser Will Self da fährt.
In der Tat. Erstmal das Buch überhaupt zu verstehen. Und tatsächlich, also nicht nur ist es so, dass die teilweise die Figurenrede und die Figurengedanken, also innerhalb einer Seite oder innerhalb eines Abschnitts wechseln, sondern teilweise innerhalb eines Satzes. Und dazu kommt, dass einige Figuren sogar noch ihren Namen ändern im Laufe des Buchs. Oder die Schreibweise ihres Namens ändern. Zum Beispiel gibt es eine Genie, die Schreibweise ihres Namens ändert, als sie David Bowies Gene Genie zum ersten Mal hört. Und das muss man dann auch erstmal verstehen, aber die Mutter dieses Mädchens besteht auf der alten Schreibweise. Und so entstehen also vielfältige Verwirrungen. Das ist unglaublich schwierig zu übersetzen. Die Referenzen reichen also von James Joyce über Kirchenlieder, über Comics aus den 60er Jahren, britischen Kinderfilmen aus den 50er Jahren bis hin zu Werbesprüchen. Das ist also in dem Sinne auch im besten Sinne auch Popliteratur, weil es die populäre Kultur aufsaugt wie ein Schwamm.
Auf der einen Seite hat er immer diese Trash-Elemente, aber es gibt eben auch Hochkultur gleichzeitig. Es gibt Anspielungen über Begriffe wie Fort da auf Sigmund Freud und diese Bewegung des Kindes, das mit einem Gegenstand spielt. Und auch das haben sie erkannt. Also auch diese Sachen muss man ja dann, auf Deutsch würde man es erkennen, aber auf Englisch dann erkennen, dass es sich um ein Freud-Zitat handelt.
Ja, in dem Fall, interessanterweise, hat er das tatsächlich auf Deutsch. Das steht im Original auf Deutsch. Das ist aber die Ausnahme. Nur hat ihm das, dieses Fort da, hat ihm auch Spaß gemacht. Er benutzt das an einer Stelle, wo dieser Psychiater nackt auf dem Boden des Badezimmers kniet und so ein Badesalzwürfel erwischen will, der unter der Badewanne immer wegspringt und immer wieder sagt er fort da. Und es gibt auch sehr, sehr viel T.S. Eliot, The Wasteland ist auch in dem Text. Also ich habe selbst eine kommentierte Fassung praktisch auf meinem Computer, weil ich alle Zitate mir auch aufgeschrieben habe, und ich habe also allein über 1000 Verweise, also auf pro Seite 2 bis 3 versteckte Verweise.
Und das macht natürlich einen ungeheuren Spaß als Leser. Gleichzeitig stelle ich mir vor, dass es eine unfassbare Herausforderung war. Etwas, das mich dann sehr gefesselt hat, weil es dann doch auch immer wieder Kerne gibt von Narration. Es gibt richtige Kriegsgeschichten. Die Kindheit von Oberschichtssprösslingen ist wirklich dieses Kriegsgeschehen in England. Und das ist ja eigentlich verblüffend, wenn man sich den Jahrgang von Will Self anschaut, dass er so identifiziert ist und ja auch in dem vorherigen Roman, es geht um eine Trilogie, sich mit dem Ersten Weltkrieg befasst hat, da ganz stark ins Detail ist. Also das ist ein großes Thema, mit dem er sich auch auf literarischer Ebene auseinandersetzt. Haben Sie da mit ihm drüber gesprochen, weshalb ihn das so obsessiv beschäftigt und er das auf literarischer Ebene immer wieder durcharbeiten muss?
Ich habe versucht, mit ihm darüber zu sprechen. Das ist teilweise ist es mit seiner eigenen Familiengeschichte auch ein wenig verbunden. Also die einige Figuren, vor allem in Umbrella, in dem ersten Band, spielen praktisch in seine Familiengeschichte hinein. Und was ich so erstaunlich daran finde, ist, dass er sich nicht nur historisch-intellektuell damit auseinandersetzt, sondern dass er wirklich in diese Figuren so reingehen kann. Vor allem gibt es da einen Soldaten in dem ersten Band, in Umbrella, Regenschirm, der unglaublich, also lebensecht beschrieben ist, gefasst ist. Und das ist großartig. Er ist, ihn fasziniert der Krieg, die Rohheit des Krieges. Er ist, glaube ich, mit jedem Satz immer wieder erstaunt darüber, was sich Menschen antun können. Das Ganze in einem Kontext von einer Erzählung, die gleichzeitig auch zum Schreien komisch sein kann. Es gibt also Stellen, unglaubliche Stellen, die auch sehr, sehr lustig sind. Und er bedient das ganze Spektrum, zeitlich, das ganze 20. Jahrhundert und von der Tragik von Hiroshima bis hin zum dümmsten kleinen Kinderwitz ist alles drin.
Gleichzeitig spürt man immer wieder, auch wenn es so komisch ist, wie stark das zu einer Obsession werden kann und wirklich dann auch in der Psyche bleibt und die ganze Zeit feuert eigentlich und einen nie loslässt und auch die Vorstellungswelt ganz stark prägt. Ist Ihnen da eine Figur besonders nahe gerückt in der Arbeit des Übersetzers, der ja ähnlich wie der Schriftsteller in die Figuren hineinschlüpfen muss und auch deren Gestus so nachahmen muss? Sie mussten ja auch Wortspiele neu erfinden auf Deutsch.
Kann ich so nicht sagen, dass mir da eine Figur besonders nahe gewesen wäre. Es gibt diese Figur Kins in dem Buch, der heißt eigentlich Peter, aber über Peter Kins wird er zu Kins. Und das ist ein, also im Zweiten Weltkrieg ein Kriegsdienstverweigerer, der dann so ein Leben auf einer landwirtschaftlichen Kommune zu führen versucht. Und das ist eine sehr eindrückliche Figur, weil er, also erstens mal, er wird Akademiker, er bedient dann so eine kleine Nische im akademischen Bereich als Soziologe, hat er so eine kleine Stelle und so weiter und ist aber persönlich gescheitert, unter anderem auch am Alkohol. Und diese Figur ist für mich doch sehr, sehr beeindruckend. Aber es ist nur eine von all diesen Figuren. Ja.
Auch der Bruder Michael rückt einem sehr nahe. Zum Schluss noch die ganz naheliegende Überlegung, ob es ein Vorteil ist, gerade weil wir hier viele Kollegen haben, die sich mit toten Verfassern auseinandersetzen mussten und nicht mehr fragen können, wenn der Schriftsteller noch lebt. Es kann ja auch manchmal was Irritierendes sein, weil man ja auch dann weiß, er ist da, auch selbst wenn Will Self kein Deutsch kann, aber irgendwie befasst man sich ja mit seinem Material und rückt ihm auch sehr nahe. Ja. Ist es gut oder kann das auch manchmal bedrückend sein?
Also das ist eine der großartigsten Erfahrungen in meinem Leben, also als Übersetzer, aber überhaupt auch in meinem Leben. Also Will Self ist eine unglaublich beeindruckende Figur, er ist wirklich überlebensgroß als Mensch, überlebensgroß und hat auch in England ja diesen Status, den er in Deutschland nicht hat und er ist gleichzeitig unglaublich zuvorkommend und warmherzig und hilfsbereit auch. Also er hat mir auch tatsächlich sehr viele Tipps gegeben. Manchmal hat er mich auch so ein bisschen in die Irre geführt.
Er wollte, dass das weitergeht mit dieser kreativen Sprachbewegung. Da sollten Sie von angesteckt sein.
Das ganze Buch ist ein Strudel. Es ist ein psychischer Strudel und er will, dass auch ich hineingezogen werde.
Über das Strudeln beim Übersetzen, was aber so wunderbare Ergebnisse haben kann, haben wir jetzt etwas gehört von Gregor Hanns und von dort werden wir katapultiert in Richtung Russland, Sowjetunion vielmehr. Ja. Danke sehr.
Gabriele Leupold hat übersetzt Die Baugrube von Andrei Platonow. Frau Leupold hat natürlich Slawistik studiert. Sie hat Deutsch als Fremdsprache unter anderem in Japan unterrichtet. Sie haben zwei sehr angesehene Übersetzerpreise bekommen, den Paul Celan und den Johann Heinrich Voss-Preis. Und was mich damals besonders interessiert hat, einen Band geschrieben über das Übersetzen in Ketten tanzen. Das ist eine sehr interessante Metapher. Was bedeutet das für Sie, übersetzen als Tanzen in Ketten? Zusammen mit Katharina Rabe.
Ja, nicht geschrieben, sondern herausgegeben, ja. Immerhin. Aber den Titel haben wir uns ausgedacht. Das ist eigentlich ein Nietzsche-Zitat. Und Nietzsche bezieht es aber nicht auf das Übersetzen, sondern auf das Dichten. Dass man sich Regeln gibt und sie dann elegant realisiert. Dass man die Mühe nicht mehr merkt. Wir haben ziemlich viel Schelte bekommen für diesen Titel, besonders von Übersetzern, die sich irgendwie missverstanden fanden, dass man sie in irgendwelche Ketten legen will, wozu sie überhaupt keine Lust haben. Aber ja, wie gesagt, tatsächlich bezog es sich auf das Dichten. Und was daran eben die Idee ist, die mir auch sehr einleuchtet, ist, dass Texte, wenn sie gut gebaut sind oder Texte, die mir auch gefallen, einfach, dass die eine bestimmte Poetik haben und auch nach bestimmten Regeln funktionieren und dass man die erkennt, wenn man übersetzt und irgendwie versucht, ihnen in der neuen Sprache zu entsprechen. Also ich finde daran nichts irgendwie Kränkendes, zumal das ja auch, selbst wenn man übersetzt, selbstgesetzte Ketten oder selbstgesetzte Marken sind, an denen man sich orientieren will.
Aber die Ketten für den Übersetzer sind doch bestimmt noch um einiges schwerer als die für den Dichter. Denn der Übersetzer findet ja schon ein Werk vor, das für ihn verbindlich ist. Und das Werk, an das Sie sich gemacht haben, das hat offenbar besonders große Anforderungen an den Übersetzer gestellt. Denn es ist ein Buch, vielleicht können Sie es mal kurz charakterisieren.
Ja, die Baugrube, ja, das war ein Traumprojekt von mir, wirklich. Also als Übersetzer hat man die Möglichkeit, man macht einen Text oder man macht ihn nicht. Ja. Aber danach hat man natürlich diese Ketten. Dieses Buch hat mich sehr, sehr fasziniert, vor allem in sprachlicher Hinsicht. Es hat aber auch in sehr vielen anderen Hinsichten sehr viel zu bieten. Es ist 1930 entstanden in der Sowjetunion, 17 Jahre nach der Oktoberrevolution. Andrei Platonow ist ein Autor, der 13 Jahre nach der Oktoberrevolution, ein Autor, der einer der wenigen guten, tatsächlich proletarischen Autoren, also ein ziemlicher Autodidakt eigentlich aus dem Süden Russlands. Und er hat wahnsinnig viel gelesen. Er hat schon als 19-, 20-Jähriger als Journalist gearbeitet. Das war auch eine sehr aufgewühlte Zeit, direkt nach der Revolution. Und gut, er hat das Buch 1930 geschrieben. Das war die Zeit der zweiten stalinschen Revolution von oben sozusagen. Nach der Industrialisierung der Städte wurde auch das Land jetzt vorgenommen. Also die Kollektivierung der Landwirtschaft, die Enteignung der Bauern, die sogenannte, das ist ein Stalin-Zitat, Liquidierung der Kulaken als Klasse. Kulaken ist ein Kampfbegriff für die etwas reicheren und besser wirtschaftenderen Bauern. Der Roman ist unglaublich tagesaktuell. Er ist intertextuell. Er nutzt sehr, sehr viele Stalin-Zitate aus aktuellen Reden von Stalin. Deswegen weiß man auch ganz genau, wann er entstanden ist, obwohl alles schlecht dokumentiert ist. Also Vernichtung der Kulaken als Klasse, die Liquidierung der Kulaken als Klasse wird im ganzen Roman ständig umspielt. Dann liquidiert ein Held die Liebe zu einer mittleren Dame, weil sie ihm Postkarten schreibt und diese Postkarten die sowjetische Post überfordern, die schlecht funktioniert. Also solche Running Gags gibt es dann auch überall. Insgesamt gibt es sehr viele Stalin-Zitate. Der ganze Roman ist aufgebaut nach einer Rede von Stalin. Da gab es einen großen Abschnitt Stadt und Land. Und tatsächlich spielt die erste Hälfte in der Stadt, die zweite Hälfte auf dem Land. Die Baugrube, das klingt so nach einem Produktionsroman, wie sie damals modisch waren, Zement oder so, ist es aber nicht. Die Baugrube wird am Schluss zum Grab. Es wird nicht eines dieser sowjetischen Großprojekte dort errichtet, ein Sowjetpalast mit einer Lenin-Statue von 75 Metern auf dem Kopf, sondern am Schluss wird tatsächlich das einzige Kind dort beerdigt. Ja, was aber der ganz, ganz große Reiz dieses Romans ist, ist seine Sprache, die unglaublich verdichtet ist. Sie wollen auch mal was sagen?
Ja, wenn man sich diese Bücher alle anschaut, zwei von den Büchern sind ja immerhin 400 Jahre alt, aber schwieriger zu lesen vom Sprachlichen her, habe ich den Platonow empfunden. Und ich habe den Eindruck, dass hier eine Distanz zu überwinden war, die vielleicht größer war als bei einem Buch, das wesentlich älter ist. Manche Sachen befremden ja auch richtig. Zum Beispiel, wenn einer in der Kneipe was bestellt, ruft er nicht Ober oder Kellner, sondern Speisebedienter. Was ist das für eine merkwürdige Sprache? Ja.
Das ist zum Teil das sowjetische Neusprech. Ja. Nach der Revolution hat sich die Sprache sehr stark gewandelt. Es gab viele neue Begriffe und viele Menschen haben nicht gleich alles verstanden oder haben es in der Anwendung auch nicht ganz richtig gemacht. Das ist eine übersetzerische Entscheidung, ob man das mitmachen möchte oder nicht, selbstverständlich. Also ich würde dazu neigen, solche Dinge mitzumachen. Es gab auch schon mehrere andere Übersetzungen desselben Romans, wo das weniger stark gemacht wurde. Und er ist tatsächlich auch auf Russisch schwer zu verstehen.
Ja, also der Übersetzer muss sich ja immer entscheiden, macht er mir das Fremde deutlich in seiner Arbeit oder versucht er zu glätten im Hinblick auf die Zielsprache. Ich habe den Eindruck, dass Sie sehr viel Befremdliches absichtlich haben stehen lassen. Ich habe mich bei der Lektüre am Anfang etwas irritiert, aber dann habe ich verstanden, worum es geht.
Ja. Ja, ja, das ist so und mir kommt es auch ein bisschen sinnlos vor, diesen Roman da anders zu übersetzen, also diese sprachliche Eigenart einfach zu übergehen. Mhm. Mir hat es unheimlichen Spaß gemacht, diese ganzen Verstöße auch nachzumachen. Jetzt wären wahrscheinlich ein paar Beispiele ganz schön.
Ja, zum Beispiel, der Bierwirt erfrischte sein Lokal, steht da. Ja? Denkt man sich, was treibt der eigentlich? Feudel der sauber oder was ist das?
Ich glaube, der macht das Fenster auf, aber ich bin mir nicht sicher.
Stalin selber war ja mit dieser Sprache nicht sehr einverstanden, obwohl er doch stilistisch stark darauf eingewirkt hat. Er hat an den Rand geschrieben, Kauderwelsch. Und Platonow war dann keine große Karriere mehr im stalinistischen Russland beschieden. Das ist doch richtig.
Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja.
Uns fehlt halt einfach die historische Erfahrung, diese Gewaltsamkeit der Sprachänderung, nehme ich an. Und deswegen ist das nicht eins zu eins zu übersetzen. Wenn man diesen Roman liest, hat man den Eindruck, dass weder der DDR-Sozialismus noch der Faschismus in die deutsche Sprache so tief eingegriffen hat wie der Stalinismus in die russische.
Ja, zum einen hat wirklich der Stalinismus sehr stark in die Sprache eingegriffen. Ich habe dazu auch Sekundärliteratur gelesen über die Sprache der Revolutionen. Ein Afanassi Selischew, ein Linguist, der auch die Sprache nach der Französischen Revolution untersucht hat. Und das andere ist, dass Platonow einfach sehr, sehr doppelbödig schreibt und dass er das ganze Elend, das nach der Revolution auch durch diese gewaltsame Politik geherrscht hat, dass er das in der Sprache quasi mit versteckt. Das heißt, die Leute sagen etwas, das Haus wird gebaut zur lebenslangen, glücklichen Ansiedlung. Ich war versucht, lebenslänglich zu schreiben, dann habe ich es sein gelassen, aber man hört aus all diesen zukunftseuphorischen Ankündigungen immer heraus, dass es eine Kehrseite hat und dass die Helden das auch schon spüren.
Ja. Eine Kollegin von mir an der Uni, die Russisch lehrt, die ist der Ansicht, dass Russisch eine Sprache ist, die sich besonders schnell ändert. Sie ist ja seit 20 Jahren in Deutschland und sagt, wenn sie einen modernen russischen Blog anschaut, sie versteht den nicht. Ist Russland eine Russisch so eine wandlungsfähige Sprache?
Also bei Blogs ist es wahrscheinlich in allen Sprachen sehr viel kurzlebiger, als wenn man sich Romane anschaut. Ja, das stimmt. Ja. Also das geht wahnsinnig schnell und ich würde nur nicht mit Sicherheit sagen können, ob das alleine im Russischen so ist.
Ja. Jedenfalls scheint das Russische Besonderes durchgemacht zu haben. Ja. Das ist, war also der Roman Die Baugrube von Andrei Platonow. Sie haben jetzt alle fünf Kandidaten, die zur Frage in Frage kommen für unseren Übersetzerpreis, kennengelernt. Und um 16 Uhr ist dann die große Stunde der Wahrheit. Wir tagen noch mal, nachher noch mal und dann fallen die endgültigen Entscheidungen und ab 16 Uhr dann die spannende Preisverleihung.
Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. und einen großen Dank an die Übersetzer.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.